NDR Info. Redezeit.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. Unsere Frage heute: erst Schweden, nun Italien. Was macht Europa aus dem jüngsten Rechtsruck? Noch vor einer Woche hatten viele Diplomaten in Brüssel versucht, Zuversicht auszustrahlen vor der Wahl am Sonntag in Italien, einer ja vorgezogenen Parlamentswahl, notwendig geworden, nachdem der parteilose Mario Draghi im Frühsommer zurückgetreten war. Regulär wäre dort erst im kommenden Frühjahr abgestimmt worden. Bis zuletzt waren viele Italiener und Italienerinnen unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben sollten. Viele gaben dann ja auch gar keinen Wahlzettel ab. Und heute wollen wir über die Auswirkungen des Ergebnisses sprechen, denn das Bündnis aus Giorgia Melonis radikalrechter Partei Fratelli d'Italia, zu Deutsch Brüder Italiens, der rechtspopulistischen Lega Nord und Silvio Berlusconis Forza Italia kommt auf absolute Mehrheiten im italienischen Abgeordnetenhaus und auch im Senat. Und kurz zuvor haben ja in Schweden die rechtspopulistischen Schwedendemokraten bei der letzten Wahl einen deutlichen Zugewinn erzielt. Was bedeuten diese jüngsten Wahlergebnisse für Europa? Das hat auch meine Kollegin Silvia Buckel Passanten gefragt.
Ich finde diesen Rechtsruck für alle eine Katastrophe, und es ist auch wie so ein Zeichen, dass das alles allgemein dann in die rechte Richtung rübergeht. Frankreich ist ja auch immer kurz davor schon jedes Mal gewesen, und dass das auch auf andere europäische Regionen, also Länder, übergreift.
Wenn das nach rechts geht, ist nicht gut. Ich denke, wir haben genug Rechtsradikalen in Europa und soll das nicht wiederkommen. Sogar bei uns in Portugal, die werden immer mehr. Ich befürchte, dass irgendwann wieder eine Diktatur in Europa kommt.
Schade, ne? Für Italien, die sagen ja auch mal, dass es so ein Big Player ist. Also nicht so schön, nicht so ein gutes Zeichen in Europa. Und ich hoffe, dass es jetzt nur einmalig ist.
Das bedeutet auf jeden Fall nichts Gutes. Es war ja in Frankreich genau dasselbe, dass es da einen schönen Rechtsruck gab. Macron hat zwar gewonnen, aber für Italien wird es nichts Gutes bedeuten. Also auf lange Sicht, glaube ich, wird das Land eher vor die Hunde gehen als weiter nach vorne. Die Zusammenarbeit wird schlechter. Deutschland, Frankreich, Italien waren ja immer so die Staaten, die zusammengearbeitet haben und Europa oder die EU zusammengehalten haben. Ich denke mal, da wird es dann halt auch einen großen Bruch geben.
Es ist für das große Ganze vielleicht ein bisschen schwierig. Aber die Einheit war ja vorher auch schon nicht mehr da. Die Einheit Europas. Geld wollen sie alle und tun wollen sie alle nichts dafür.
Diese Gedanken und auch Fragen wollen wir aufgreifen in den kommenden eineinhalb Stunden. Was meinen Sie? Wie verändert sich die EU nach den Wahlen in Schweden, in Italien? Wie sieht man die Entwicklungen in Brüssel? Bewegt sich da ganz Europa nach rechts oder bringen diese Skeptiker von innen heraus quasi den Reformprozess der EU voran? Besinnt man sich so vielleicht schneller wieder auf die echten Werte? 08000 44 1777. Das ist die Telefonnummer zu uns ins Studio. Nochmal zum Mitschreiben. 08000 44 1777. Oder wenn Sie mögen, können Sie uns auch schreiben unter ndr.de/redezeit. Ich darf Ihnen jetzt unsere zwei Experten und eine Expertin für den heutigen Abend vorstellen. Da begrüße ich zum einen Professor Dr. Arndt Bauer-Kemper. Er ist Historiker an der FU Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir steigen noch mal ganz allgemein ein. Hat Sie dieses Ergebnis am Sonntag eigentlich überrascht?
Nein, nicht wirklich. Ich meine, einerseits war es durch die Prognosen vorausgesagt worden. Zweitens herrscht natürlich in Italien eine relativ starke Politikmüdigkeit durch viele Wahlen. Drittens gibt es einen Vertrauensverlust in die Fähigkeit der Parteien und auch der Regierungen, Probleme zu lösen. Und viertens ist natürlich ein Parteienkalkül. Das Bündnis, das Ministerpräsident Draghi geschmiedet hatte, war ja stabil, aber es war eben abhängig von der Zustimmung anderer Parteien. Und diese Parteien haben dann sich entschieden, sozusagen einen eigenen Weg zu gehen und dieses Bündnis aufzukündigen, was ja letztlich sozusagen dann zu den Wahlen geführt hat.
Sophie Paunschlegel ist auch bei uns. Sie ist Politikwissenschaftlerin am European Policy Center. Guten Abend nach Brüssel.
Guten Abend.
Frau Paunschlegel, wie haben Sie die ersten Reaktionen in Brüssel erlebt auf den Sieg der Rechten am Sonntag?
Ja, also gefreut hat sich, glaube ich, keiner. Andererseits ist es natürlich so, dass man in Brüssel immer schauen muss, man muss ja mit den Mitgliedstaaten arbeiten. Die sitzen alle im Europäischen Rat, die Staats- und Regierungschefs. Und dann ist ein bisschen die Frage, wie arbeitet man jetzt eben mit Frau Meloni weiter, wenn sie Premierministerin wird. Und das ist natürlich schwierig, wenn es die drittgrößte Wirtschaft Europas ist mit fast 60 Millionen Einwohnern. Und man erwartet mehr Vetos, weniger Solidarität und hoffentlich keine Allianz mit Orbán. Aber es wird definitiv schwieriger für die Einheit der EU. Das ist, glaube ich, allen klar in Brüssel, aber auch in den nationalen Hauptstädten. Und vielleicht noch ein Punkt, was auch immer weiter in die Ferne rückt, sind die langfristigeren Ziele, wenn man jetzt zum Beispiel ans Klima denkt, weil man eben so stark in den Krisen jetzt gefangen ist. Und da macht es natürlich es auch nicht einfacher, wenn man eine Rechtsextreme an der Regierung hat.
Auf diese Punkte werden wir noch zurückkommen. Noch stehen ja keine Regierungen, weder in Schweden noch in Italien. Niklas Herbst ist auch bei uns, CDU-Politiker aus Schleswig-Holstein, aus Ratzeburg und Mitglied der EVP-Fraktion im Europaparlament. Auch an Sie ein herzliches Willkommen, Herr Herbst.
Guten Abend aus Brüssel.
Was sind die Gedankenspiele? Was könnte sich Ihrer Meinung nach verändern mit einer Giorgia Meloni als italienischer Ministerpräsidentin?
Nun ja, sie hat ja, was die Europäische Union angeht und anbetrifft, zuletzt sehr moderate Töne gewählt. Dann müssen wir schauen, was ist davon wirklich ernst gemeint. Wir haben eine ganze Reihe von Problemen, die sich hier sehr konkret auftun. Ich nenne mal das Thema Rechtsstaatsmechanismus. Wir versuchen ja, Ungarn auch zu belangen für Konditionalitätsverstöße. Dort brauchen wir eine qualifizierte Mehrheit. Das wird natürlich mathematisch schwierig, wenn zum Beispiel jetzt auch mit Italien ein großes Land, mit Schweden ein weiteres Land dazukommt, die möglicherweise Viktor Orbán unterstützen. Wir werden das Thema europäischer Stabilitätsmechanismus und das Thema europäischer Haushalt insgesamt wieder auf der Tagesordnung haben. Frau Meloni ist ja schon sehr staatswirtschaftlich orientiert, hat auch einige, sagen wir mal, Preisschilder an ihre Politik gehängt. Und das wird interessant in der Diskussion. Also es gibt genug Felder, die wir hier zu beackern haben.
Und wir wollen gerne auch Ihre Fragen heute Abend mit aufnehmen. Wir fragen, was macht Europa aus diesem jüngsten Rechtsruck? Rufen Sie durch 08000 44 1777 oder Sie können uns auch schreiben unter ndr.de/redezeit. Und da hat uns eine Mail aus Lüneburg erreicht von Ferdinand Kiene mit der nächsten naheliegenden Frage. Er schreibt nämlich, Populisten, egal ob rechts oder links, sind Gift für die EU und deren Vorankommen. Die entscheidende Frage ist doch, und darin steckt auch die Lösung des Problems, warum so viele Leute diese destruktiven Kräfte wählen. Schweden, Italiener und Franzosen sind ja nicht plötzlich in Scharen zu Nazis oder EU-Feinden geworden. Bevor wir noch weiter zu seiner Mail kommen, würde ich die Frage gerne gleich an Sie weitergeben, Frau Paunschläge. An welcher Stelle, und da gehen ja die Erklärungen auch auseinander, meinen Sie, hat sich diese Entwicklung schon abgezeichnet bzw. ihren Beginn genommen?
Also Rechtspopulismus und Rechtsextremismus gibt es ja schon lange in der EU. Ich glaube, der Anfang war ja tatsächlich in Österreich mit Jörg Haider, der in einer Regierung war in Österreich, und dann natürlich Berlusconi, der den Rechtspopulismus hoffähig gemacht hat in Europa. Ich will aber auch noch daran erinnern, dass in der EVP die Fidesz-Partei auch noch bis letztes Jahr Mitglied war. Also es ist auch eine Tendenz von konservativen Parteien, immer weiter nach rechts zu driften. Und das ist natürlich auch besonders gefährlich. Das heißt, man hat rechtsextreme Parteien schon lange gehabt. Die große Gefahr besteht eben darin, wenn konservative Parteien, die eigentlich dem demokratischen Spektrum angehören, auf einmal anfangen, mit Rechtsextremisten zu koalieren. Und das sieht man jetzt eben auch mit Forza Italia und den Fratelli d'Italia in Italien. Das hat man in Österreich gesehen. Und das ist eben die ganz, ganz große Gefahr. Und man sieht es vielleicht auch ein bisschen in Frankreich, obwohl da die Parteienlandschaft etwas fragmentierter ist. Aber man sieht trotzdem, dass die früheren konservativen Les Républicains auch extrem nach rechts gegangen sind. Und sofern eben diese eigentlich demokratischen Parteien dann mit Rechtsextremen zusammenarbeiten, ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass sie an die Macht kommen. Und wenn sie an der Macht sind, dann haben sie auch das Potenzial, Verfassungen zu ändern, wie es in Ungarn der Fall war. Dann können sie eben Politik machen, wie es ihnen gefällt. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil dann eben es dazu führt, dass man weniger Medienfreiheit hat, also auch antidemokratische Kräfte einfach an der Macht sind.
Auch da werden wir wahrscheinlich auch erstmal in Italien noch abwarten müssen, wie es sich entwickelt. Aber der Ball geht natürlich Richtung EVP-Fraktion und damit auch an Sie, Herr Herbst, weil ein Vorwurf, den wir jetzt natürlich öfter hören, ist, glaube ich, eine gewisse Zwickmühle, also für konservative Parteien sich abzugrenzen gegen rechts und eben nicht Steigbügelhalter, wie wir es heute auch oft lesen, zu sein. Wie findet man die richtige Orientierung oder ist da zuletzt auch tatsächlich einfach zu wenig abgegrenzt worden?
Also ich persönlich habe eine ganz klare Meinung. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Wir haben dort mit einer CDU, die ganz klare Position vertreten hat, die sich hundertprozentig abgegrenzt hat, sehr klare Position vertreten hat, ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis bekommen. Und ich möchte daran erinnern, wir sind das erste Bundesland, das es geschafft hat, die AfD aus dem Landtag zu drängen. So, und deshalb ist diese Forderung nach einer Brandmauer seitens der CDU zur Hälfte richtig. Die volle Wahrheit ist aber, wir sind diese Brandmauer. Und was ich bei Frau Pornschlegel eben so rausgehört habe, das möchte ich schon so ein bisschen gerade stellen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen eine Diskursverschiebung dabei. Natürlich sind auch Positionen rechts der Mitte zulässig. Und je stärker die verteufelt werden und in die Ecke gedrängt werden, desto eher spielt man eben das Spiel dieser Rechtspopulisten, Neofaschisten, Rechtsextremisten. Und da müssen wir uns auch verhüten. Frau Pornschläger hat eben so im Nebensatz gesagt, diese eigentlich, und das war ja auf mich gemünzt, demokratischen Parteien. Also den Schuh ziehe ich mir nicht an. Wir haben wirklich ganz klare Positionen bezogen. Wir lassen uns nicht in diese Ecke drängen. Wir müssen aufpassen, dass wir auch die Bürgerinnen und Bürger nicht dazu drängen. Ich denke, auf europäischer Ebene haben wir eine Sache zu beobachten, die etwas anders ist als in der Bundesrepublik Deutschland. Während die AfD bei uns ja immer radikaler wird und sich immer mehr demaskiert, versuchen ja Rechtspopulisten und noch schlimmere, sich moderat zu geben und anschlussfähig zu werden, zumindest verbal. Mhm. Und das muss man demaskieren und das ist die tatsächliche Aufgabe. Und nicht so sehr uns gegenseitig im demokratischen Diskurs mit Keulen zu bearbeiten und uns gegenseitig Vorwürfe zu machen.
Wobei, wenn wir da jetzt auch gleich nochmal kurz Schweden mit aufgreifen, da wäre es ja dann auch mutmaßlich eine Duldung. Also die Konservativen dort haben ja alleine eben die Macht nicht und müssen sich dann gegebenenfalls auch dulden lassen. Ist das nicht schon der Anfang, wo es bröckelt?
Das ist in der Tat ein sehr schwieriges Gelände. Und auch in Bezug auf Italien und die EVP-Position und die Unterstützung für Forza Italia hat Frau Pornschläger angesprochen. Meine persönliche Meinung ganz klar, ich glaube, dass wir dann als Bürgerliche eine Brandmauer sind, wenn wir selber selbstbewusst sind, stark sind und uns nicht weder in der Sprache noch in den Themen irgendwie anbiedern, bei den Parteien, die weiter rechts stehen. Das ist meine klare persönliche Meinung. Gleichwohl sind wir hier aber ja auch in einem Dilemma und das haben Sie ja auch angesprochen, Frau Langhammer. Mhm. Natürlich ist es so, dass es auch Mehrheitsentscheidungen gibt und geben muss auch weiterhin. Ich will nur daran erinnern, bei aller Entrüstung jetzt über Frau Meloni, in der vorigen Regierung von Herrn Draghi war die Lega von Herrn Salvini mit Ministern am Kabinettstisch. Und die Lega ist noch weiter rechts, jedenfalls hier im Europäischen Parlament, eindeutig als die Fratelli. Und insofern, da habe ich bei Herrn Draghi nicht so viel Aufregung gehört. Jetzt ist sie auf einmal da. Wir müssen dann auch wirklich konsequent sein.
Wobei Herr Salvini ja wahrscheinlich auch wieder mit eine Rolle spielt. Da steigen wir jetzt schon sehr tief ein in Italien. Und wir haben heute ja die schöne Gelegenheit, bis 22 Uhr noch sehr viele Fragen aufzunehmen. Aber vielleicht, Herr Bauerkämper, und da kommen Sie ins Spiel als Historiker, erstmal nochmal auch eine Begriffserklärung. Wenn wir immer zwischen rechtsextrem, populistisch, radikal, faschistisch, neofaschistisch sind, wie wichtig sind da heute tatsächlich auch diese Feinheiten in der Benennung von Parteien? Also wenn wir jetzt tatsächlich auch mal bei Giorgia Meloni blieben, was für einen Begriff würden Sie wählen?
Ich würde hier sozusagen für diese Parteien rechtspopulistische Begrifflichkeit wählen. Ich glaube, diese Begrifflichkeiten sind sehr, sehr wichtig. Eine konservative Partei, die sich zu bestimmten Werten, die wir sozusagen als Gesellschaft vertreten, die auch die Europäische Union vertritt, bekennt, ist, glaube ich, sehr wichtig, auch sehr nützlich und sie muss es auch geben. Deswegen ist die Abgrenzung, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Wir beobachten ja auch in anderen Ländern, also ich erinnere an die USA, die Radikalisierung der Republikaner. Ich meine, muss ich mal vorstellen, Mitte der 70er Jahre hatten sie einen Gerald Ford als Präsidenten, republikanischer Präsident. Und heute, ich meine, eine unglaubliche Radikalisierung, in gewisser Weise auch eine Radikalisierung der britischen Konservativen. Das sind also alles Gefahren gewissermaßen, die manche konservative Parteien, ich glaube nicht die Mehrheit in Europa, in die Richtung des Rechtspopulismus drängen, der zu attraktiv zu sein scheint. Und wenn man mal hier die Geschichte bemüht, ich glaube, die Geschichte kann nicht direkt Lehrmeisterin sein, wie es ein berühmter deutscher Historiker mal im 19. Jahrhundert formuliert hat. Aber wenn man mal sich anschaut, wie Mussolini vor fast genau 100 Jahren, Ende Oktober 1922, oder wie Adolf Hitler im Januar 1933 die Macht übertragen worden ist, dann spielten hier konservative Eliten, ich würde gar nicht sagen konservative Parteien, aber konservative Eliten sozusagen eine große Rolle als Steigbügelhalter. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, auch die Begrifflichkeit hier zu unterscheiden zwischen Rechtspopulismus, Faschismus, Faschismusbegriff ist eine Riesenkeule geworden, und eben auch Konservatismus. Das würde ich scharf unterscheiden. Und wenn man sozusagen mal diese Situation von 1922 und 1933 sich anschaut, sind noch zwei andere Dinge, glaube ich, ganz wichtig. Einmal, wir haben in beiden Jahren, 1922, 1923 und in den vorangegangenen Jahren, ein zurückgehendes Vertrauen in die Fähigkeit der, sage ich mal, der Parteien, der vorhandenen Parteien, der überlieferten Parteien, Probleme zu lösen. Und wir haben eben diese Bereitschaft konservativer Eliten in einer Krise, das ist der dritte Punkt, in einer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise sozusagen hier Steigbügelhalter zu spielen für faschistische Parteien. Nun glaube ich nicht, dass heute faschistische Parteien sozusagen wieder sind. Deswegen kommt diese Unterscheidung zwischen Rechtspopulismus und Faschismus, glaube ich, hier gut rein. Und davon ist eben auch doch deutlich noch der Konservatismus zu unterscheiden.
Wir sprechen ja heute auch, was macht Europa damit, oder beziehungsweise andersrum auch gefragt, was machen diese Wahlergebnisse mit der EU? Um die Mail von Herrn Kiene aus Lüneburg nochmal zu ergänzen, er schreibt, die EU als Institution muss sich auch an die eigene Nase fassen, vor allem durch das Einstimmigkeitsprinzip ist der ganze Laden viel zu behäbig und ineffektiv. Und man schafft es auch nicht, Ländern wie Italien und Griechenland echte Hilfe und Entlastung beim Thema der illegalen Einwanderung zu bieten. Extremisten wählen löst natürlich keine Probleme, aber ich kann schon verstehen, dass sich eine größere Zahl von Bürgern nicht mehr anders zu helfen weiß. Vor allem nun auch noch vor dem Hintergrund wachsender wirtschaftlicher Probleme durch Krieg und Inflation. Irgendwann ist das Fass eben voll und die Geduld am Ende. Frau Paunschlegel, in diesem Mittelteil, wo er schreibt, es löst natürlich keine Probleme, aber trotzdem wählen es die Leute. Ist das etwas, was Sie auch verstehen oder wo Sie sagen, ja, das ist auch ein Erklärungsansatz?
Ja, ich glaube, wenn man Rechtsextremismus und Rechtspopulismus beschreibt, dann muss man sehr stark unterscheiden zwischen den Parteien und den Wähler und WählerInnen. Es wurde ja schon vorhin gesagt, in Frankreich war jetzt bei der Präsidentschaftswahl über 40% haben dafür Marine Le Pen gewählt. In Italien waren es jetzt, soviel ich weiß, 44% für Parteien, die wirklich alle doch sehr rechts sind. Das bedeutet nicht, dass 44% aller Italiener auf einmal Faschisten geworden sind. Da ist auch ein ganz, ganz großer Teil dabei, was eine Protestwahl ausdrückt. Und die Tatsache, dass Fratelli d'Italia noch nicht in einer Regierung war, ist wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür, dass die früheren Parteien, die an der Regierung waren in Italien, aber auch in anderen europäischen Ländern, ihren Job nicht richtig gemacht haben oder dass zumindest die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie damit die Probleme lösen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Noch ein Punkt auf europäischer Ebene, um darauf zurückzukommen mit dem Einstimmigkeitsprinzip, weil das höre ich ganz, ganz viel. Und es stimmt natürlich, dass es hochproblematisch ist. Man darf aber nicht vergessen, dass die EU kein vollständig integriertes politisches System ist. Also es ist was zwischen einer internationalen Organisation und einem politischen System. Und die Mitgliedstaaten pochen ja darauf, ihre Souveränität zu behalten. Und das bedeutet eben, dass man einstimmig wählen muss. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Wir haben es jetzt vor allem gesehen mit Herrn Orban, der ständig seine Vetos einfordert. Jetzt auch gegen die Sanktionen gegen Russland wird es sicherlich nicht einfacher. Aber gleichzeitig funktioniert es eben leider nicht anders. Und man sollte es ändern, das kann aber Deutschland alleine nicht machen. Und deswegen sollte man sich auch in anderen europäischen Ländern bewusst sein, wie groß eigentlich der Einfluss ist von Wahlen in den anderen europäischen Ländern, weil vieles ist eben integriert in der EU und dann beeinflusst es eben auch die deutsche Politik und wir können dann auf europäischer Ebene keine Entscheidungen mehr fällen. Und das ist sehr schlimm und auch besorgniserregend, weil wir jetzt in der jetzigen Situation eine besonders handlungsfähige EU einfach brauchen.
Weil, und das schwang ja auch schon mit an der einen oder anderen Stelle, wir eine ganz besondere Situation, wie wir alle wissen, gerade haben und die EU eigentlich umso geeinter denn je auftreten müsste. Herr Herbst, Sie sind ja Mitglied der EVP-Fraktion im Europaparlament, wenn Sie jetzt auch aus Italien, und ich kann es nur noch mal sagen, also eventuell wird es auch noch mal schwierig bei der Regierungsbildung, das ist alles auch noch nicht in trockenen Tüchern, aber wenn Sie jetzt aus Italien und auch von Giorgia Meloni als möglicher neuer Ministerpräsidentin hören, dass Sie erstmal zum Beispiel in der Ukraine-Politik dabei bleiben möchte, weiter Unterstützung zusagt, dass sie auch sagt, EU und NATO, das sind für sie jetzt keine Punkte, die sie angreifen würde. Wie sehr vertrauen Sie da oder haben Sie da auch schon erste leichte Zweifel?
Na, es gibt ja im Grunde zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Einmal, dass man misstrauisch ist. Ihre Wurzeln sind ja eindeutig in der neofaschistischen Jugendbewegung. Dann hat sie sich deutlich moderater gegeben, auch zuletzt im Wahlkampf. Mir ist schon aufgefallen, dass ihre Rhetorik an manchen Stellen nach wie vor mindestens verdächtig ist. Und jetzt wird man sehen müssen, was passiert. Ich glaube, die Regierungsbildung selber, Präsident Mattarella wird ja jetzt in Vorleistung gehen und sozusagen den Prozess anschieben müssen, sicherlich in die Hände von Frau Meloni geben. Dann wird man sehen, wie das Kabinett besetzt sein wird. Sie hat ja zum Beispiel auch schon mal gesagt, dass Salvini nicht wieder Innenminister werden wird. Es wurde unter anderem auch der Name Fabio Panetta als Finanzminister genannt, der aus dem Umfeld von Draghi kommt. Das klingt alles halb so wild, aber ein gewisses Misstrauen ist sicherlich angebracht.
Jetzt war im Wahlkampf der Claim, den es auch vor 100 Jahren, und da sind wir wieder bei Mussolini, mal gab, wieder ein Erfolgsrezept in Anführungszeichen. Gott, Vaterland, Familie. Ist das nicht auch etwas, was sich dann Konservative haben abnehmen lassen?
Das ist ja das, was ich mit der Diskursverschiebung meinte. Und wenn ich mir die Debatten im Europäischen Parlament anschaue und auch die Konfliktlinien zwischen diesen Ländern, zwischen Ungarn, Polen beispielsweise, jetzt auch Italien dazukommend, und den anderen, ich nenne sie mal liberalen westlichen Demokratien, dann sind die Konfliktlinien ja nicht in der harten Finanzpolitik ausschließlich oder im Bereich der Ordnungspolitik oder in anderen Bereichen, sondern tatsächlich im Bereich der Gesellschaftspolitik. Wir führen immer wieder Debatten um solche Themen wie Sexualkundeerziehung, wie Abtreibung, gleichgeschlechtliche Lebensweise und deren Rechte in der Gesellschaft. Das sind so die tatsächlichen Konfliktlinien. Und in der Tat muss man sich überlegen, wie man ein Publikum, das ja vielleicht moderner ist, als es diese Rhetorik erwarten lässt, auch an sich bindet und ihn mitgibt und mitzeigt, Gott und Vaterland stehen hier ja gar nicht zur Debatte. Also dieses Imaginäre, das auch aufgebaut wird, das ist ja auch ein Wesenskern dieses Populismus, dass man immer etwas verteidigt, was vielleicht gar nicht angegriffen wird. Das muss man den Menschen auch langsam mal nehmen und vernünftig erklären. Da würde ich mir auch wünschen, dass diejenigen, die sich als liberal sehen, ich würde mich auch dazu zählen, und ein liberales Gesellschaftsmodell bevorzugen, das den Menschen auch vernünftig näher bringen und weniger mit der Keule, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das würde uns, glaube ich, näher bringen. Manchmal sind wir auch im Umgang mit diesen Ländern und mit diesen politischen Meinungen sehr paternalistisch und kommen aus den großen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, auch einfach, wie gesagt, zu paternalistisch und bevormunden drüber. Wir müssen diese Menschen auch mitnehmen. Mhm. Und in diesem Sinne gebe ich ein Recht, wir dürfen uns diese Themen nicht wegnehmen lassen, sondern müssen sie erklären und eben nicht als Wahlkampfmunition für Rechtspopulisten überlassen.
Wir haben, glaube ich, noch einiges an weiteren Fragen, auch was zum Beispiel Wahlbeteiligungen angeht, wenn wir jetzt Schweden und Italien angucken. Da geht es doch auch ziemlich weit auseinander. Vielleicht auch da nochmal werden wir nach Erklärungen suchen. Aber vielleicht zum Abschluss dieser ersten halben Stunde der Redezeit, wo wir den Rechtsruck jetzt mit der Wahl in Italien nochmal beleuchten wollen. Nochmal die Frage an Sie, Herr Bauer-Kemper, als Historiker. Mussolini, Faschismus, Italien. Woher kommt da diese Verehrung quasi bis heute? Was ist anders gewesen als beispielsweise in Deutschland mit einer ganz klaren Abgrenzung zu der damaligen Zeit?
Ja, vielleicht noch ein Wort sozusagen zu den Begriffen. Man darf eben Rechtsextremisten und Rechtspopulisten Begrifflichkeiten nicht überlassen. Auch das betrifft auch Begriffe wie Heimat oder Nation. Und das betrifft auch nicht nur Konservative, sondern das betrifft eben auch andere Parteien. Jetzt zu Ihrer Frage, Frau Langhammer. Der erste Grund ist darin, dass Italiens Geschichte natürlich im Zweiten Weltkrieg und auch im Faschismus anders war als im deutschen Nationalsozialismus. Italien hat in den Kolonien, in Nordafrika, in Äthiopien, auf dem Balkan, auch an der Ostfront in Russland schreckliche Verbrechen begangen. Aber es hat eben keinen systematischen Völkermord begangen. Italien ist 1943 aus dem Krieg ausgeschieden, weil Mussolini gestürzt wurde, übrigens vom König, was in Deutschland undenkbar gewesen wäre. Und Italien ist dann von 1943 bis 1945 auch besetzt worden von deutschen Truppen. Konnte sich also zumindest teilweise nach 1945 auch als Opfer fühlen. Und das machte es sehr vielen Italienerinnen und Italienern leicht, im Grunde die Verantwortung für den Faschismus und die Verbrechen auf Deutschland vor allem zu projizieren, zu verlagern. Und dann zu sagen, na ja, der Mussolini sozusagen, wir haben ihn gewählt, aber der war vielleicht ganz harmlos, viel, viel weniger schlimm als der Hitler. Also eine Verharmlosung im Grunde des Faschismus. Es gab eine erste Phase sozusagen einer sogenannten wilden Säuberung von 44 bis 46. Dann gab es eine breite Amnestie, übrigens durchgesetzt vom kommunistischen Justizminister Togliatti. Und dann sozusagen gab es eine breite sozusagen, ja, Schweigen, Verniedlichung des Faschismus, übrigens auch von Historikern betrieben. Keine wirklich kritische, ernsthafte Diskussion in der Öffentlichkeit. Ich rede jetzt nicht von Historikern. Und das ist vielen Italienerinnen und Italienern natürlich jetzt auch auf die Füße gefallen. Und nicht nur jetzt, sondern es ist schon lange leider eine Tendenz. Mussolini ist einem in einem Ausmaß in der italienischen Öffentlichkeit sichtbar, auch heute noch, die man in Deutschland sich gar nicht vorstellen kann. Also in Predappio, sein Geburtsort, ist halt sozusagen sein Sarg ausgestellt, da kann man frei hingehen. Es werden faschistische Symbole gezeigt in der Öffentlichkeit. Also die Antwort ist zweierlei. Einmal, die Geschichte Italiens ist eben anders. Und zweitens, deshalb sozusagen war es auch leicht für Italienerinnen und Italiener, sich zu entlasten.
Mhm. Danke bis hierhin schon mal an unsere Experten. Also das erste Drittel heute Abend der Redezeit. Und wir haben, glaube ich, einiges schon mal ein bisschen besser einordnen können zur Frage, was macht Europa aus dem jüngsten Rechtsruck? Aber da sind doch noch einige weitere Fragen. Und natürlich wollen wir in der kommenden Stunde Redezeit dann den Blick auch noch mal nach vorne richten und fragen, was kann denn eventuell auch noch gegengesteuert werden oder was sind jetzt die passenden Strategien? Rufen Sie durch mit Ihrer Frage 08000 44 1777 oder mit Ihrer Einschätzung. Es geht natürlich auch. Die kostenfreie Telefonnummer ins Studio 08000 44 1777 oder Sie nutzen jetzt die Zeit während der 21 Uhr Nachrichten und schreiben uns unter ndr.de/redezeit ist auch das möglich. Und dann freue ich mich, weil dann hören wir uns ja gleich.
Info. Die Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Michael Hafke. Die Länder fordern von der Bundesregierung die Einführung eines Energiepreisdeckels. Das ist das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jan Busche.
Die Bundesregierung muss sich zeitnah einigen. So bringt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst die Forderung der Länder auf den Punkt nach dem Treffen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Schnell also soll es einen Preisdeckel für Strom, Gas und Wärme geben, wie auch immer dieser ausgestaltet wird. Die Ministerpräsidenten wollen außerdem bei der Bundesregierung erreichen, dass neue Entlastungen vor allem bei kleinen und mittleren Einkommen ankommen, sowie bei kleinen und mittleren Unternehmen. In der kommenden Woche wollen die Länder diese Forderungen mit in das Gespräch mit Bundeskanzler Scholz nehmen. Die sollten eigentlich schon heute stattfinden, wurden wegen der Corona-Infektion des Kanzlers aber verschoben.
Die EU-Kommission hat neue Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen, über die die Mitgliedstaaten beraten und abstimmen werden. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die EU werde gewaltsame Grenzveränderungen und illegalen Landraub nicht hinnehmen. Aus Brüssel Stefan Überbach.
Unter anderem will die EU-Kommission neue Importstopps für russische Produkte im Wert von rund 7 Milliarden Euro sowie zusätzliche Ausfuhrverbote für Hightech- und Chemieprodukte, die militärisch genutzt werden könnten. Für russisches Öl schlägt von der allein einen Preisdeckel vor. Damit würden Russlands Gewinne reduziert und gleichzeitig die globalen Energiemärkte stabil gehalten. Außerdem soll es EU-Bürgern künftig untersagt sein, Posten in Führungsgremien russischer Staatsfirmen zu übernehmen. Russland dürfe nicht mehr von europäischem Wissen profitieren.
Durch die drei Lecks in Nord Stream Pipelines ist laut dänischer Energiebehörde zufolge bereits mehr als die Hälfte des Gases aus den Leitungen entwichen. Voraussichtlich am Sonntag seien sie leer. Berechnungen der Behörde zufolge entspricht der Gasaustritt etwa einem Drittel der gesamten Klimabelastung Dänemarks in einem Jahr. Ein konkretes Gesundheitsrisiko für die Bürger, besonders auf der Ostseeinsel Bornholm, bestehe aber nicht, hieß es. Die Europäische Union und die NATO gehen von Sabotage aus. Bahnfahren wird teurer. Wie der Konzern mitteilte, steigen die Preise im Fernverkehr zum Fahrplanwechsel im Dezember im Schnitt um knapp 5%. Auch die Bahncards kosten dann mehr. Die Deutsche Bahn begründete den Schritt mit der hohen Inflation, vor allem mit den steigenden Energiekosten. An den Preisen für Spartickets und Sitzplatzreservierungen soll sich nichts ändern. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht ist es wolkig, an den Küsten gibt es weitere Schauer, im Verlauf in vielen Regionen trocken und die Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen anfangs Nebel möglich, tagsüber gibt es neben Wolken Aufheiterungen, im Verlauf einzelne Schauer, die Temperaturen 11 bis 15 Grad. Und die weiteren Aussichten: Am Freitag gibt es anfangs vereinzelt Schauer, später ist es freundlich und meist trocken und die Temperaturen dann 14 bis 17 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Willkommen zurück. Unser Thema heute in der langen Redezeitversion noch bis 22 Uhr. Erst Schweden, nun Italien. Was macht Europa aus dem jüngsten Rechtsruck? Ich darf nochmal unsere Gäste begrüßen. Professor Dr. Arndt Bauerkemper ist bei uns. Er ist Historiker an der FU Berlin. Niklas Herbst, CDU-Politiker aus Schleswig-Holstein, Mitglied der EVP-Fraktion im Europaparlament in Brüssel. Und dort ist uns auch Sophie Pornschlegel zugeschaltet, Politikwissenschaftlerin am European Policy Center. Das Wahlergebnis aus Italien von Sonntag, aber auch die Ergebnisse aus Schweden, aus Frankreich beunruhigen viele Menschen, auch hier bei uns in Norddeutschland. Dazu hören wir hier nochmal ein paar Passantenstimmen, eingesammelt von Silvia Buckel.
Ich bin auf jeden Fall erschüttert. Auch gerade allein, dass die AfD dazu gratuliert, finde ich schon besorgniserregend. Ich denke schon, dass es auch für Deutschland in der Zusammenarbeit erhebliche Nachteile hat.
In mir verursacht ganz viel Sorge. Ganz viel Gedanken, punktuell auch ein bisschen Angst, weil es eine Tendenz gibt in Europa, dass immer mehr Regierungen in die rechte Richtung abrutschen. Aus unserer Geschichte heraus bedeutet das nie etwas Gutes. Und hinsichtlich Europa ist es, glaube ich, eine ganz harte Probe, auf die Europa gestellt wird. Weil wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, habe ich die Sorge, dass Europa auseinanderbricht. Der Grundgedanke des Friedens hält Europa zusammen und muss Europa zusammenhalten. Mein Appell an alle wäre, lasst uns echt kämpfen für den Frieden, lasst uns kämpfen für Europa.
Ähnlich wie zwei Wochen zuvor beim Erfolg der Schwedendemokraten bei der Parlamentswahl in Schweden haben auch Fratelli d'Italia eine extreme Vergangenheit im Milieu von Faschisten und Nazis. Aber sie können allein nicht regieren, sie brauchen Koalition. Und das heißt, ihre radikalen Positionen werden nun eventuell auch durch Bündnisse mit Mitteparteien legitimiert. Wir fragen, was heißt das für die Demokratie? Kippt jetzt auch die Stimmung in Europa? Und dazu eine Mail, die uns erreicht hat während unserer ersten halben Stunde mit einer ganz knappen Anmerkung aus Hamburg von Tobias von Harten. Er schreibt nämlich: Hallo, interessanter wäre für mich die Frage, was macht Europa falsch, dass es zu dieser Entwicklung kommt? Die Frage gleich weitergegeben. Vielleicht möchten Sie anfangen, Herr Herbst. Ist das auch ein europäisches Ergebnis oder ist es eben doch Ländersache?
Ich glaube, wenn man genau hinschaut, ist das schon ein sehr länderspezifisches Ergebnis. Das heißt übrigens nicht, dass ich der Meinung bin, dass die Europäische Union alles richtig macht oder keinen Reformbedarf hätte. Überhaupt nicht. Ich glaube aber auch, dass man den Leuten schon sehr deutlich sagen muss und auch erklären kann, dass natürlich die Wahl von Rechtspopulisten oder Schlimmeren natürlich in die genau falsche Richtung führen. Wir haben vorhin in einer anderen Mail das Thema Einstimmigkeitsprinzip gehört. Ich will nur daran erinnern, dass Frau Meloni ganz klar gesagt hat, sie ist gegen eine Ausweitung der qualifizierten Mehrheit, also für das Einstimmigkeitsprinzip. Ja, also wer Reform in Europa will, erreicht mit solchen Wahlen das Gegenteil. Und ich sehe es, also, Entschuldigung, wenn ich das auch noch hinzufügen darf, ich sehe natürlich in meiner täglichen Arbeit, dass die Rechtspopulisten überhaupt nicht an einer konkreten Arbeit interessiert sind, sondern uns eher das Leben schwer machen wollen und es auch hier und da schaffen.
Frau Paunschlegel, Sie sind ja auch ganz nah dran in Brüssel, Politikwissenschaftlerin. Glauben Sie, dass Europa oder die Europapolitik an diesen Wahlergebnissen einen wirklich auch groß messbaren Anteil hat?
Das glaube ich tatsächlich nicht, weil das immer noch nationale Wahlen sind und die Europapolitik spielt ja, und wir haben es auch bei der deutschen Bundestagswahl gesehen, in der Kampagne meistens fast gar keine Rolle. Also wenn die Menschen während nationaler Wahlen wählen gehen, dann ist es nicht aufgrund der Europapolitik, sondern aus anderen Gründen, wegen der Steuerpolitik, den Renten, der Migrationspolitik. Und ich glaube deswegen nicht, dass da man sagen kann, dass die EU und vor allem die EU-Kommission dafür zuständig ist. Man sieht aber, dass es tatsächlich einen Trend gibt in Europa zu mehr Rechtspopulismus und mehr Rechtsextreme, die dann eine Auswirkung haben auf, wie Europa funktioniert. Das hat auch Herr Herbst ganz gut gesagt. Vielleicht ein Punkt noch, der ganz wichtig ist. Die EU-Kommission hat ja ein paar Instrumente in der Hand und auch tatsächlich der Rat, um sicherzustellen, dass man die Grundwerte der EU wahrt. Und zwar die Grundwerte stehen in Artikel 2 der EU-Verträge. Da steht Demokratie drin, die Gleichheit zwischen Frauen und Männern, Minderheitenschutz. Und das wird sehr, sehr problematisch, weil da eben dann dieser Vertrauensverlust passiert, wenn manche Länder wie zum Beispiel Ungarn und Polen diese Werte überhaupt nicht mehr respektieren. Und da hat die EU-Kommission schon jetzt auch angefangen, dagegen vorzugehen. Konditionalitätsmechanismus ist ein Stichpunkt. Artikel 7 ist ein anderer. Da kommt man aber nicht voran, leider in dem Prozess. Und es ist immerhin sehr, sehr schwierig, weil eben diese Länder sagen, die EU hat da nichts zu sagen und mischt in unsere Sachen und unsere eigenen nationalen Angelegenheiten an. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Position auch für die EU-Kommission.
Mhm. Herr Bauer-Kemper, Sie haben ja schon sehr ausführlich geschildert, vor 100 Jahren, fast genau 100 Jahren, mit Mussolini kam ja überhaupt der Faschismus in Italien zu seinem Begriff. Wenn wir vielleicht darauf auch nochmal zurückgehen, was Geschichte macht mit Menschen. Also lernen wir aus Geschichte, kann man die auch tatsächlich zitieren oder ist eben jede neue Situation dann wieder neu? Und deswegen eben auch bei Wähler und Wählerinnen muss man eventuell auch Fehler jeder für sich wieder neu machen.
Ja, ich glaube, man kann bestimmte Fehler vermeiden, zumindest, wenn man sich mal historische Situationen anschaut. Ich habe es eben ja schon gesagt, 1922, was man vermeiden sollte, ist erstens eine Aushöhlung der Demokratie von innen heraus, indem bestimmte demokratische Parteien vielleicht Steigbügelhalter spielen für diese Rechtspopulisten, damals eben die Faschisten oder Nationalsozialisten. Man kann das vermeiden, indem man wirklich eine Problemlösungskompetenz der Parteien und der sogenannten etablierten Kräfte zeigt. Und man kann es vermeiden, indem man wirklich Demokratie verteidigt und auch eben bestimmte Begriffe besetzt. Das kann man schon lernen aus der Situation von 1922 und 1933 und aus den Fehlschlägen. Daran sozusagen, das sind wichtige Faktoren, an denen eben Demokratien in Italien und in Deutschland eben auch gescheitert sind. Das muss man klar sehen.
Nun sind Sie Historiker und kein Politikwissenschaftler und vielleicht ist es auch nicht ganz fair, Sie danach jetzt zu fragen, aber vielleicht noch mit der Erweiterung, wenn wir uns auch noch die Wahlbeteiligung anschauen, die ja in Italien wirklich historisch niedrig war. Dann kann man also ja auch gar nicht mehr davon sprechen, dass jetzt die Mehrheit in Italien sich für diese Partei oder dieses Parteienbündnis entschieden hat. Was wäre also, wenn Sie sagen, man darf nicht Steigbügelhalter sein, dann Ihr Rat oder Ihre Expertise dazu?
Ja, die Wahlbeteiligung ist natürlich sehr niedrig gewesen. Sie ist um 10% gesunken auf jetzt 63%. Das ist für Demokratie ein grundsätzliches Problem. Und wir haben es ja gewisserweise auch relativ scharf gesehen jetzt bei der Neuwahl der konservativen Parteiführung in Großbritannien. Liz Truss ist im Grunde von 9000 konservativen Parteimitgliedern gewählt worden als Premierministerin. Also hat keine sozusagen öffentliche Wahl gehabt. Also Legitimation, politische Legitimation durch Wahlen spielt eine ganz große Rolle. Und man muss eben wirklich, und da komme ich wieder auf die Demokraten, die Demokraten müssen wirklich unbedingt auch sich bewusst sein, dass man Demokratie verteidigen muss. Sie ist nicht sozusagen selbstverständlich. Wir nehmen sie oft als selbstverständlich. Aber man muss sie eben in Wahlen wirklich auch mobilisieren. Und nur dann hat man die Chance, gewissermaßen gegen demokratiefeindliche oder zumindest skeptische Kräfte überhaupt zu bestehen. Und dazu gehört eben auch, den Diskurs zu besetzen und wirklich Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren.
Aus Hamburg hat uns dazu noch eine Mail erreicht von Lars Molter. Und Herr Herbst, vielleicht wollen Sie gleich auch noch mit antworten, wenn wir Schweden mit dazu nehmen. Da ist die Wahlbeteiligung ja traditionell sehr hoch. Auch da war es wirklich sehr, sehr eng. Herr Molter schreibt uns, ist der Rechtsruck nicht unter anderem auch ein Effekt durch eine große Anzahl der Nichtwähler? Weiter sollte man auch bei den moderaten Parteien die Frage nach der Kommunikation stellen. Wird der Wähler nicht mehr in den komplexer werdenden Themen erreicht und wendet sich dem Einfachen zu?
Ja, das Letzte ist zweifellos richtig. Die Frage ist, ob wir die komplizierten Fragen der Gegenwart tatsächlich immer so einfach runterbrechen können und sollten. Wir müssen uns dazu wesentlich mehr Mühe geben. Da sind alle demokratischen Parteien übrigens gefragt. Und übrigens gerade auch auf europäischer Ebene, wo ja das Multi-Level-Governance-System, allein der Begriff ist ja schon sehr sperrig, natürlich nochmal besonders schwer zu erklären ist. Ja, also diese Frage mit Ja beantworten, das ist unsere Daueraufgabe. Und wir müssen natürlich an der Stelle auch als Parteien uns fragen, wie gehen wir miteinander um, als Beispiel. Ja, also gerade das meine ich ja mit der Diskursverschiebung, wenn wir an der Stelle es immer wieder schaffen, uns auch schnellstmöglich in Ecken zu bewegen, aus denen wir nicht mehr rauskommen und in denen wir auch gar nicht mehr konsensfähig sind, dann haben wir ein Problem. Wir wollen ja alle gemeinsam diese Phänomene bekämpfen, müssen dazu besser werden. Dazu gehört aber auch, dass wir untereinander den Diskurs verbessern.
08000 441777, das ist die Telefonnummer ins Redezeitstudio, und jetzt ist Gerhard Burkhold in der Leitung aus Bremen. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Es ist ja ein heißes und interessantes, aber auch bedrückendes Thema. Jetzt, wie geht es weiter? Welcher nächste Dominostein wird fallen? Ich frage mich, wie ist die Entwicklung in Spanien, wo es ja eine Zusammenarbeit zwischen der Volkspartei und Vox, das ist also auch so eine faschistische Partei, in letzter Zeit zugenommen hat auf regionaler Ebene. Und wenn die nächsten Wahlen ein Ergebnis bringen, was also die Linkskoalition, die zurzeit an der Macht ist, nicht mehr im Sattel hält, ja, dann kann es auch dort nach meiner Einschätzung zu einer Koalition zwischen Popular, also der Volkspartei, und Vox kommen. Mhm. Das ist ein großes Land, Spanien, ungefähr 47 Millionen Einwohner. Und wenn man mal dann all die Länder mit deren Bevölkerung zusammenzählt, die jetzt in solchen politischen Verhältnissen leben, dann ist das ja ungefähr ein Drittel, wäre es, wenn Spanien denselben Weg ginge, der ganzen EU-Bevölkerung. Und was will dann Brüssel noch tun?
Herr Burkhold, herzlichen Dank für diese Frage. Und wenn Sie vielleicht in der Anfangsphase der Redezeit auch schon dabei waren, in der ersten Umfrage, hat auch ein Herr aus Portugal gesagt, er sieht das für sein Land genauso. Frau Pornschlegel, gibt es diesen Domino-Effekt, meinen Sie, und gibt es vielleicht auch so eine Art Kipppunkt, wie wir es bei der Klimadiskussion tatsächlich auch haben? Also, dass es ab einem gewissen Punkt einfach auch eine Eigendynamik weiter durch die EU-Staaten annimmt?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil man natürlich die Wahl nicht voraussehen kann. Und Kampagnen sind unvorhersehbar und es kann immer etwas passieren. Ich bin zwar keine Spanien-Expertin, aber ich muss sagen, dass ich mich sehr, dass ich mich nicht unbedingt über die nächste Präsidentschaftswahl in Frankreich freue, weil es da sehr, sehr eng wird aufgrund der Tatsache, dass die Parteienlandschaft einfach sehr fragmentiert ist und die Parteien auch nicht mehr stark genug sind. Und das heißt, demokratische Parteien sehr schnell kippen können. Und das Zweite ist auch natürlich die Medienlandschaft. Da muss ich auch sagen, in Spanien, ich glaube nicht, dass Spanien das schlimmste Land ist oder wo wir uns darauf fokussieren sollten, weil ich mir ja mehr Sorgen mache um Frankreich, wo es schon dieses Jahr etwas eng wurde. Mhm. Vielleicht ein Punkt zur EU. Es gibt ja schon mit Ungarn und Polen zwei Regierungen, die im Europäischen Rat sitzen, die, ich würde sagen, ganz klar rechtsextreme Regierungen haben. In Ungarn gab es am 3. April dieses Jahr wieder eine Wahl. Da gab es sogar eine Wahlbeobachtung, die gesagt hat, dass es zwar freie Wahlen waren, aber keine fairen Wahlen, weil die Oppositionsparteien nicht die Möglichkeit hatten, richtig Kampagnen zu machen und die Medien so gleichgeschaltet sind, dass im Grunde nur Orbán alles dominiert hat. Und das sind natürlich Verhältnisse, die mitten in Europa gerade stattfinden. Und tatsächlich die EU handlungsunfähig machen, nicht nur in der Außenpolitik, aber in ganz, ganz vielen Bereichen. Zum Beispiel ist Ungarn dafür zuständig auch, dass wir nicht zu einer Lösung kommen, was eine Mindestbesteuerung von Großunternehmen angeht. Also man sieht, es wird extrem heiklig und je mehr Regierungen unter einer rechtsextremen Führung sind, desto schwieriger wird es natürlich auf europäischer Ebene. Und die EU ist davon, lebt ja nicht im luftleeren Raum, sondern ist ja ganz klar davon betroffen, sowohl das Parlament, da zum Beispiel auch in Frankreich hat bei der Europawahl 2019 das Rassemblement National die Wahlen gewonnen für die französischen Abgeordneten. Die Kommission, da haben wir auch zwei Kommissare, die von rechtsextremen Parteien gestellt wurden. Und natürlich im Rat. Also es hat natürlich Auswirkungen auf die europäische Ebene. Und deswegen muss man da ganz genau auch schauen, was eben passiert in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Und dafür würde ich auch ganz stark plädieren, muss die EU noch viel, viel aktiver werden, um zum Beispiel unabhängige Medien zu sichern, um sicherzustellen, dass die Unabhängigkeit der Justiz gewahrt ist, dass Korruption bekämpft wird. Und da ist man dran, aber es fehlt so ein bisschen der politische Wille, weil eben andere Themen gerade eher auf der Agenda stehen als zum Beispiel Korruptionsbekämpfung.
Herr Herbst, Sie sind ja Mitglied im Europaparlament. Würden Sie das unterschreiben? Also gibt es einfach im Moment, und wie gesagt, auch da, wir machen viele andere Redezeiten auch zu den aktuellen anderen Brandherden, die wir gerade haben. Verschwindet da manches auch gerade unterm Radar? Müssten wir anderes vielleicht wirklich irgendwie nochmal auch lauter diskutieren?
Wir müssen vielleicht auch mehr Öffentlichkeit schaffen für das, was wir tatsächlich ja diskutieren, in der Tat. Und all die Punkte, die Frau Pornschlegel angesprochen hat, die sind ja sozusagen in der politischen Diskussion. Wir müssen nur das mal wirklich auch an die Bürgerinnen und Bürger rantransportieren und ihnen erklären, was es bedeutet. Ich finde auch, wir müssen viel optimistischer sein. Wir müssen auch viel selbstbewusster sein. Populisten, auch von links, die leben ja davon, dass Angst geschürt wird. Und dass wir wie das Kaninchen vor der Schlange vor diesen Populisten zittern und fragen, oh, was haben wir falsch gemacht? Wir müssen einfach konsequent sein, konsequent gerade in der Krise Führung vermitteln, Antworten geben. Und dann werden wir die Populisten auch stellen. Denn die haben ja wirklich überhaupt keine Antwort auf kein einziges Problem. Glaubt denn irgendjemand, dass Rechtspopulisten die Energiekrise lösen können? Glaubt denn irgendjemand, dass das Rechtsstaatsdefizit in diesen Ländern von Rechtspopulisten gelöst wird? Also wir haben wirklich allen Grund, als Demokraten optimistisch und selbstbewusst zu sein und den Kampf anzunehmen. Das müssen wir machen und nicht so viel Angst haben. Eine tatsächliche Sorge habe ich natürlich allerdings, wenn ich das hinzufügen darf, wenn ich das höre, was Frau Pornschlegel angemerkt hat. Wir haben ja in fast allen Bereichen in den einzelnen Entscheidungsfeldern das Prinzip der qualifizierten Mehrheit und gar nicht das Einstimmigkeitsprinzip. Und genau wie zum Beispiel beim Thema Rechtsstaatsmechanismus, Konditionalitätsmechanismus, müssen wir dort 55% der Mitgliedstaaten im Rat haben auf unserer Seite und 65% der Bevölkerung. Und je mehr Länder sozusagen ausfallen für diese, sag mal, demokratische Mehrheit, desto schwieriger wird es auch, Reformen zu erwirken. Deswegen muss man den Menschen auch sagen, was ihr macht, hat Konsequenzen. Es ist nicht einfach nur ein Protest, sondern es hat wirklich Konsequenzen und den Kampf müssen wir als Demokraten offensiv führen.
Gut, das hat vielleicht in Italien dann gerade vielleicht noch nicht so gut funktioniert. Frau Pornschlegel noch kurz, wir haben schon den nächsten Hörer.
Ja, ich wollte da noch kurz einhaken, weil ja, ich glaube, ob man dann optimistisch ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, man muss natürlich zeigen, dass man Antworten hat auf die Herausforderungen, die es gibt. Vielleicht noch ein Punkt, gerade zu Ungarn. Man sieht aber schon, und das ist vielleicht gar nicht so seine Kritik des Europäischen Parlaments, die ja am meisten dafür getan hat, eben, dass man demokratische Werte schützt in Europa. Aber im Europäischen Rat sind wir tatsächlich in der Situation, und das muss man, glaube ich, auch einfach klar sagen, dass Grundwerte verhandelt werden. Also sie sind am Verhandlungstisch und es geht darum zu sagen, wird Orbán jetzt sein Veto zurücknehmen, wenn wir zum Beispiel nicht so sehr gucken, was der mit den EU-Geldern in seinem Land macht. Und das ist eine Situation, die ich schon sehr alarmistisch sehe und sehr besorgniserregend ist, weil Grundwerte dürfen nicht verhandelt werden. Und ich verstehe natürlich, es ist Politik, es wird viel verhandelt, aber wenn es darum geht, Grundwerte zu verhandeln, dann ist es nicht mehr in Ordnung. Und in der Situation befinden wir uns. Und ich sehe eher die Tendenz dazu, dass es schlimmer wird, als dass es einfacher wird, weil Polen und Ungarn decken sich zum Beispiel, was den Artikel 7-Prozedur angeht. Also da geht es auch um Rechtsstaatlichkeit, darum, ob die Stimmrechte zurückgenommen werden im Rat. Das heißt, man kommt da auch echt nicht voran. Mhm. Und es fehlt aus meiner Sicht auch wirklich der politische Wille, auch von der Bundesregierung oder Macron zum Beispiel, zu sagen, wir nehmen das jetzt als Priorität auf die Agenda von dem Europäischen Rat und sind da einfach bestimmt. Und das wird nicht gemacht, weil es eben ein sehr empfindliches Thema ist und weil man eben andere Prioritäten hat. Und das ist schon sehr problematisch, weil langfristig wird die EU natürlich komplett an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn man in der Außenpolitik sagt, man steht für Demokratie und Menschenrechte und man gleichzeitig aber zwei Augen zudrückt, wenn es um Ungarn geht.
In eigenen EU-Mitgliedstaaten. Geld ist auch noch ein Thema, das habe ich aufgeschrieben im Zusammenhang mit Italien. Aber erstmal ist Martin Kost aus Winsen an der Luhe am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich habe hier ein kleines Ratespiel für die Zuhörerschaft. Ich habe hier, da in Niedersachsen bald Wahl ist, so einen kleinen Wahlflyer in der Hand und habe ein paar Punkte daraus geschrieben von dem Programm. Da steht drinne, Bargeld soll erhalten werden. Wirtschaftssanktionen sollen beendet werden, sofern sie Europa oder Deutschland schaden. Die Grunderwerbsteuer soll gesenkt werden und die Grundsteuer abgeschafft werden. Volksbegehren und Volksinitiativen sollen gefördert werden. Mhm. Welche Partei ist das, die sowas im Programm hat?
Gut, jeder unserer Experten hat einen Versuch. Wer mag anfangen? Herr Bauer-Kemper?
Die AfD.
Frau, jetzt haben Sie vorgelegt. Frau Pornschlegel.
Hätte ich auch gesagt, obwohl, ja, vielleicht manchmal auch die Linke, aber es kommt drauf an.
Und Herr Herbst, Sie kennen sich vermutlich auch gut aus mit den Wahlprogrammen. Und Sie haben die Partei, glaube ich, auch schon erwähnt heute Abend.
Ja, schon mehrfach erwähnt. Und wenn es um das Versprechen geht, ist die AfD weit vorne, ja.
Herr Kost.
Ja, die nächste Frage ist, warum ist jetzt so eine große Aufregung, wenn in Italien eine andere Partei demokratisch gewählt wurde und an die Regierung kommt? Das ist doch das Wesen der Demokratie, dass...
Schöne Frage. Finde ich sehr schön. In Italien ist demokratisch gewählt worden. Daran gibt es tatsächlich auch keinen Zweifel. Über Wahlbeteiligung haben wir schon gesprochen. Herr Kost, ich nehme Ihre Frage gerne mit. Frau Pornschlegel, ich glaube, Sie haben schon eingeatmet.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das erlaubt mir vielleicht auch noch auf den Punkt zurückzugehen, wo es um Werte geht. Und es gibt, glaube ich, einen sehr wichtigen Unterschied, der gemacht werden muss. Und zwar zwischen einer Ideologie und einem politischen System. Und man hat ganz lange zum Beispiel von illiberalen Demokraten gesprochen, wenn es um Polen und Ungarn geht. Mir geht es ja auch gar nicht darum zu sagen, dass man keine konservativen Parteien mehr haben soll. Die Frage ist eher, sind es Pro- oder Antidemokraten und wollen sie praktisch die Demokratie abbauen und die Unabhängigkeit der Justiz abbauen und nur noch Medien haben, die auf ihrer Linie sind, oder akzeptieren sie eben auch andere Meinungen? Und das große Problem ist, wenn man Parteien hat, die sich doch sehr stark in diese Richtung positionieren, zu sagen, okay, wir vertreten konservative Werte, aber vor allem wollen wir auch die Demokratie abbauen, dann gibt es natürlich ein Riesenproblem, weil dann zum Beispiel Wahlen nicht mehr gerecht sein können. Mhm. Und dann wird auch Demokratie ausgehöhlt.
Herr Bauer-Kemper, kann man denn überhaupt demokratisch wählen mit Parteien? Das ist ja die Frage, glaube ich, die so ein bisschen auch Gretchenfrage ist. Also kann man Parteien mitmachen lassen, die sich schon im Vorfeld dafür aussprechen, die Demokratie abzubauen und sie dann aber mit demokratischen Mitteln wählen lassen? Ich glaube, das ist ja so eine Ursprungsfrage.
Naja, es ist natürlich eine gewisse Gefahr sozusagen, dass Demokratien ausgehöhlt werden. Die Verfassungsväter sozusagen des Grundgesetzes haben ja dazu sozusagen die 5%-Hürde auch gesetzt, bestimmte Mechanismen, weil sie sozusagen meinten, jetzt aus der nationalsozialistischen, ja, sogenannten Machtergreifung, die tatsächlich eine Machtübertragung ja war, gelernt zu haben. Es ist eine Gefahr sozusagen, dass man mit demokratischen Mitteln im Grunde Demokratie abschafft. Das hat Josef Goebbels also sozusagen Anfang der 30er Jahre auch offen so gesagt. Ja, wir gehen in die Parlamente, um die Parlamente zu beseitigen. Es hilft dort gegen einfach nur, glaube ich, eine Mobilisierung, eine starke Mobilisierung für die Demokratie und sich auch wirklich den Leuten die Frage vorzulegen, ernsthaft, welche Demokratie wollen wir eigentlich? Wollen wir wirklich eine Demokratie, die ein radikal nationalistisches Programm hier vertritt, wie es ja auch in Italien offenbar jetzt hier auf der Agenda steht, bei den Fratelli d'Italia, bei Frau Meloni? Wollen wir also einen engen Nationalismus? Wollen wir eine fremdfeindliche Demokratie? Wollen wir eine Demokratie, sozusagen die rechtsstaatliche Prinzipien mindestens in Frage stellt? Wollen wir eine Demokratie, die jede Zusammenarbeit mit anderen Staaten in etwa supranationalen Staatenbündnissen wie die Europäische Union zumindest mit Zweifeln versieht oder gar ganz ablehnt? Das muss man den Leuten eben klar sozusagen vorlegen und aber auch klar sagen, wie weit sie davon profitieren. Ich meine, die Europäische Union hat ja nicht nur Mittel, bestimmte Sanktionen zu verhängen, sondern sie hat auch bestimmte Mittel, um eben auch zu fördern. Gerade heute sozusagen war in der Presse, dass Italien Milliarden bekommt aus der Corona-Aufbauhilfe.
67 Milliarden, wobei da ja eben noch die Frage ist, auch da hat Frau Meloni vorher schon gesagt, da will sie noch mal verhandeln, ob es da Gegenleistungen geben muss etc. Das war im Wahlkampf auch schon mal ein großes Thema. Einmal vielleicht noch kurz angeschlossen, Herr Bauer-Kemper, wenn Demokratien dann so wären, wie Sie es nennen, dann sind es doch keine Demokratien mehr, oder?
Ja, genau, sozusagen. Das ist ja die Gefahr der Aushöhlung. Und ich sehe natürlich schon auch die Gefahr eines Dominoeffektes. Denn paradoxerweise sind ja diese rechtspopulistischen Parteien extrem nationalistisch, aber sie arbeiten eben auch zusammen. Und man sieht ja sozusagen bei den Gratulationen, die Frau Meloni hier bekommen hat, von der PiS, von der Fidesz, AfD, wie sozusagen hier auch Solidarität entsteht, wo man sich auch gegenseitig hilft, obgleich man eben extrem nationalistisch ist. Also es ist eine gewisse Gefahr, die hier entsteht, dass eine Dynamik entsteht, die eben gegen Demokratien in den Nationalstaaten und damit dann auch die Europäische Union sozusagen von innen schwächt. Ich will nicht von Aushöhlen reden, aber von Schwächen. Man darf auch jetzt keine Horrorszenarien an die Wand malen.
Aber wir müssen auch auf alles vielleicht vorbereitet sein. Vielleicht auch an dieser Stelle, ich habe es schon länger nicht mehr gesagt, noch steht ja weder in Schweden noch in Italien eine Regierung. Und es könnte ja durchaus auch noch sein, dass sich da noch was entwickelt, wenn sich vielleicht auch die Parteien da untereinander gar nicht grün sind, um dann stabile Mehrheiten zu haben. Zum Thema Geld, das müssen wir jetzt dringend nochmal aufgreifen. Mehr als 65 Milliarden aus dem Corona-Hilfspaket. Italien ist der zweitgrößte Profiteur. Herr Herbst, Sie sind Mitglied im EU-Parlament. Wie oft ist das Thema, dass man Geld dann auch als Druckmittel einsetzt? Und in Ungarn scheint es ja auch zu funktionieren, dass man sagt, dann frieren wir die ein oder wir zahlen nicht aus.
Das ist ja ein relativ neues Instrument, das wir haben, dieser Konditionalitätsmechanismus. Der ist auch noch nicht perfekt, aber es ist ein erster guter Schritt, um tatsächlich auch an den Geldhahn ranzugehen. Dann, wenn tatsächlich auch Rechtsstaatlichkeitsverstöße festgestellt werden, das zu ahnden. Das ist in einem sehr engen Rahmen nur möglich, aber immerhin geht es jetzt um 7,5 Milliarden im gesamten Finanzrahmen, den die Institutionen einfrieren möchten, bis es Reformen gibt in Ungarn. Diese Zahl, die Sie eben genannt haben, das sind ja nur die direkten Zuschüsse, die sozusagen nicht zurückgezahlt werden müssen im Rahmen des Next Generation Europe Programms, das Sie genannt haben. Wenn man das hochrechnet, mit den Darlehen sind wir bei 192 Milliarden. Und das ist eine enorme Summe. Und ich glaube, das wird auf der anderen Seite möglicherweise auch Frau Meloni disziplinieren. Denn das Geld braucht sie ja. Und wenn sie jetzt nachverhandeln will und sagt, sie will die Ziele der Europäischen Union, also die Nachhaltigkeitsziele, die damit verbunden sind, nicht erfüllen, sondern will eher reine nationalökonomische Überlegungen im Mittelpunkt stellen, dann würde ich sie warnen und sagen, an der Stelle kann auch der Geldhahn sehr schnell versiegen. Das ist keine Drohung oder Erpressung, sondern es geht natürlich darum, dass die Europäische Union sich nicht nur als Geldverteilungsmaschine sehen darf, sondern wir sind auch eine Wertegemeinschaft und wir müssen auch Ziele damit verbinden. Und da gibt es sicherlich einige Webfehler bei diesem Programm, aber es kann auf gar keinen Fall einfach bedingungslos ausgezahlt werden. Und ich glaube, das kann auf der anderen Seite vielleicht auch Frau Meloni disziplinieren.
Wobei, und da war jetzt sehr viel Konjunktiv dabei, Herr Herbst, ist das auch einer der Webfehler, dass man sagt, wir müssen aber auch erst abwarten, wie sie sich positioniert, bevor wir andere Dinge machen können? Also quasi, was ist da zuerst, der Igel oder der Hase? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage.
Nun ja, wir wissen ja gar nicht, ob sie sozusagen den Draghi-Kurs verlässt. Das ist das ich hier einfüge. Das ist ja gar nicht absehbar. Wie gesagt, sie hat sich in finanzpolitischen Fragen zuletzt ja sehr moderat gegeben. Erwägt auch Leute aus dem Umfeld von Draghi, ehemalige Zentralbanker einzubinden. Also deshalb, das ist mein Wenn. Also noch ist es ja gar nicht so weit, dass sie gegen die unsere Grundsätze verstößt und tatsächlich neu verhandeln will in Teilbereichen. Das ist mein Wenn. Ich glaube aber, wir als Europäische Union müssen so selbstbewusst sein, dass wir sagen, wir verwalten hier das Geld der europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das muss so ausgegeben werden, dass wir tatsächlich auch einen europäischen Mehrwert haben, sonst macht das ja keinen Sinn. Wir sind keine Geldverteilungsmaschine, sondern eine Wertegemeinschaft, die Ziele hat und die etwas erreichen will.
Wir fragen in dieser Redezeit, und zwar noch bis 22 Uhr, was macht Europa aus dem jüngsten Rechtsruck nach den Abstimmungen in Schweden und Italien? Sie haben also noch eine halbe Stunde Zeit, beteiligen Sie sich gerne, rufen Sie durch. 08000 44 1777, und Herr Schlemminger wartet schon, aber Sie kommen gleich dran, Herr Schlemminger, nach dem Nachrichtenüberblick.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.31 Uhr mit Michael Hafke. Schleswig-Holsteins und Niedersachsens Ministerpräsidenten Günther und Weil wollen möglichst schnell einen Energiepreisdeckel erreichen. Der CDU-Politiker und sein SPD-Kollege betonten nach Beratungen der Länderchefs in Berlin, alle 16 Länder hätten sich zu dieser Maßnahme bekannt. Es sei wichtig, dass der Preisdeckel auf Strom, Gas und Wärme für private Haushalte und Unternehmen komme, die unter den hohen Kosten im Winter litten, sagte Günther. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher forderte zudem, dass wie in der Corona-Krise Wirtschafts- und Härtefallhilfen bereitgestellt werden, auch im Sport- und Kulturbereich. Die EU plant neue Sanktionen gegen Russland. Kommissionschefin von der Leyen hat ein Paket mit weiteren Strafmaßnahmen vorgeschlagen. Dazu gehören ein Preisdeckel für russisches Öl und neue Importbeschränkungen im Wert von 7 Milliarden Euro. Die angedrohten Sanktionen gelten als Reaktion auf die Scheinreferenten in der Ostukraine und die mutmaßliche Sabotage der Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2. Über die Vorschläge der Kommission müssen jetzt die EU-Staaten beraten. Um neue Sanktionen gegen Russland in Kraft zu setzen, müssen alle Mitgliedsländer zustimmen. Norwegen verstärkt den Schutz seiner Öl- und Gasinfrastruktur. Regierungschef Støre sagte, gebe es keine konkrete Bedrohung. Oslo sei sich aber seiner besonderen Verantwortung als Europas größter Gaslieferant bewusst. Vor allem im September seien über dem norwegischen Festlandsockel mehr Drohnen als sonst beobachtet worden. In dieser Region vor der Küste befinden sich die Öl- und Gasförderanlagen des Landes. Vor der Küste des US-Bundesstaats Florida gewinnt Hurricane Ian weiter an Kraft. Der Wirbelsturm erreicht inzwischen Windgeschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde und liegt damit nur noch knapp unter der schwersten Hurricane-Kategorie 5. Aus Washington, Claudia Sache.
Am frühen Nachmittag Ortszeit soll das Auge des Sturms auf Land treffen. Das National Hurricane Center warnt vor katastrophalen Sturmfluten von bis zu 5,5 Metern und vor Regenfällen von bis zu 60 Zentimetern. Erwartet werden außerdem massive Stromausfälle und Schäden an der Infrastruktur und Kommunikationsleitungen. Seit rund 100 Jahren hat es rund um die Stadt Tampa keinen derart heftigen Hurrikan mehr gegeben.
Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht wolkig, an den Küsten weitere Schauer, im Verlauf in vielen Regionen trocken, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen anfangs Nebel möglich, tagsüber neben Wolken Aufheiterungen, im Verlauf einzelne Schauer, Temperaturen 11 bis 15 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Freitag anfangs vereinzelt Schauer, später ist es freundlich und meist trocken und 14 bis 17 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Und wir fragen heute Abend, was macht Europa aus dem jüngsten Rechtsruck nach der Abstimmung in Italien und zuvor auch in Schweden? Wir haben schon einige Aspekte aufgegriffen, unter anderem, was Europa vielleicht auch falsch macht. Jetzt haben wir Kai Schlemminger aus Hamburg in der Leitung. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ihre Meinung?
Ja, also ich bin der Meinung, dass wir mit Italien eigentlich auch ein Land haben, wo ja die letzten Jahrzehnte eigentlich immer ein extremer Tohuwabohu gewesen ist. Und mich hat das letztendlich deshalb auch unheimlich genervt, dass eine Frau wie die Frau Meloni mit einem so abgedroschenen, einfachen Schlag wie Italy the First, bei dem der eigentlich kaum irgendwie vielleicht politisch unterwegs ist, total Erfolg gehabt hat. Und das ist genau das, was eigentlich nur abgedroschen irgendwo aus dem Winkeln der USA rübergeweht ist. Und denn solche Leute unterstützt wie unseren Herrn Orban in Ungarn und wie sie alle heißen. Und das ist das, was mich ich bin sonst eigentlich nicht so politisch unterwegs und das hat sich immer irgendwie zurechtgeruckelt, aber das ist vorbei, bin ich der Meinung, weil wir in Frankreich meines Erachtens nochmal Glück gehabt haben. Da war ich bei der Wahl so integriert, dass ich mich selbst nicht wiedererkannt habe. Und das hat aber auch Gründe, wo ich einfach der Meinung bin, dass wir hier, wir schimpfen immer und sagen, ja, und dann ist das so, aber wir sind eigentlich auch zu positiv, als dass wir nicht merken, dass hier irgend schon länger was nicht stimmt. Und wenn die Zündschnur bei manchen so kurz ist, so für das, was jetzt bei uns auch mit den ganzen Geschichten hier durch den Krieg, auch mit den ganzen, mit Gas und Diesel und Öl, und das geht ja jeden Tag, du wirst ja schon behämmert, wenn du das dir anhörst, dann habe ich echt Respekt vorm Herbst. Da haben sich ja schon bei Corona, Leute heiser gesungen und haben das nicht ganz erreicht, was sie jetzt aber vielleicht schaffen. Und da habe ich im Respekt vor, dass das alles so rüberrutscht, wo Menschen, die eigentlich wirklich nicht so politisch gebildet sind, von Menschen in den Arm genommen werden, die nicht unbedingt das bessere Programm haben, aber eine große Klappe. Mhm. Und das ist das, was mich mittlerweile richtig nervt. Und Schweden ist genauso ein Ding. Da frage ich mich immer allen Ernstes, was tickt da? Das ist für mich, da kriege ich Ängste. Mhm. Aber dann sage ich, nein, wir müssen uns viel mehr anstrengen, also wir müssen einfach besser werden und wir müssen jeden versuchen mitzunehmen, denn der höchstwahrscheinlich nicht mit dem Fängernetz um die nächste Ecke dann auch für uns verloren ist. Mhm. Und da muss die Politik einfach sich wirklich echt schmutzig machen und das alles andere hilft nicht mehr.
Herr Schlemminger, man hört es, ja. Sie kämpfen für die Demokratie. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf vor allen Dingen. Bevor wir gleich auch nochmal, Sie haben ja Ihre Sorge auch vor dem deutschen Herbst angesprochen, aber ein Punkt haben Sie mich auch daran erinnert, Schweden. Also wir kennen ja das Wahlergebnis in Schweden, das war sehr, sehr eng. Auch dort wird jetzt noch geguckt. Das wird wohl zu keiner Mehrheit kommen aus einem rechtspopulistischen Kreis, aber dann vielleicht eine Duldung geben und weiterhin eine Minderheitsregierung. Aber vielleicht da auch noch mal der kurze Blick, Herr Herbst, vielleicht wollen Sie da auch noch mal ansetzen. Schweden hatten wir vermutlich alle nicht am Zettel, weil wir alle eine Bilderbuchvorstellung, Bullabü-Vorstellung von dem Land hatten. Haben wir da vielleicht aber auch zu lange weggeguckt?
Also ich mache mir keine Sorgen um die Demokratie in Schweden. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht so als Lehrmeister in Europa rumlaufen. Das gibt auch nur Rechtspopulisten Auftrieb. Ich glaube, in Schweden ist es ja so, dass wir auch fairerweise sagen müssen, dass es dort eine ganz andere Tradition auch der Tolerierung gibt und auch der Minderheitsregierung. Insofern ist das nicht alles eins zu eins übertragbar. Die Schwedendemokraten sind dort schon lange stark. Das ist auch keine neue Entwicklung. Und dort ist auch zu sehen, dass es auch die Tendenz gibt, also auch von bürgerlichen, auch von sozialdemokratischen Parteien übrigens, auch deren Themen und auch das Wording stärker übernommen wird. Auch in Dänemark sehen wir das beispielsweise, wenn es um Migrationspolitik geht. Das muss man mal betrachten, ob das wirklich die richtige Art und Weise ist, um Rechtspopulisten zu bekämpfen. Mein Eindruck ist, geht vielleicht eher nach hinten los. Insofern mache ich mir da aber relativ wenig Sorgen um Schweden. Das wird sich schon wieder einhaken. Es gibt auch den nur halb spaßig gemeinten Spruch hier in Brüssel. Die 13 Monate in Italien überstehen wir auch. Das ist ja so ungefähr die Dauer einer durchschnittlichen Regierung. Das ist natürlich kein Trost und auch keine ernsthafte Einstellung. Gleichwohl, glaube ich, hat Europa auch schon andere Krisen überstanden. Und wir haben beispielsweise, Frankreich wurde genannt von Herrn Schlemminger, ja auch schon Wahlen gehabt, da war Frau Le Pen näher dran. Also wir müssen nicht so tun, dass wir das jetzt ein ganz neues Phänomen, was uns natürlich nicht von der Pflicht entbindet, als Politiker bessere Antworten zu finden oder sie besser zu vermitteln, aber auch selbstbewusst. Ja, wir haben über das Parteiensystem heute gesprochen. Ich finde, es ist doch eigentlich auch ein Anlass, mal zu sagen, wir können bei aller Kritik, die ich auch ja immer wieder höre, eigentlich froh sein, wenn wir mal nach Italien schauen, dass wir in Deutschland so ein stabiles Parteiensystem haben. Und übrigens, dort wurde abgewählt hauptsächlich eine Partei, die Fünf-Sterne-Bewegung, die als Spaßpartei und Protestpartei entstanden ist. Also eine Protestpartei wird abgewählt und durch Rechtspopulisten ersetzt. Das muss man sich auch mal vor Augen führen.
Wenn wir noch mal kurz bei Schweden bleiben, Frau Paunschläge, vielleicht auch da Ihre Einschätzung noch mal, weil auch da, wie in Italien, wird es jetzt erstmal noch mal ein vermutlich längerer, wochenlanger Findungsprozess. Jetzt hat Schweden aber einiges vor. Der NATO-Beitritt soll wohl bleiben. Die EU-Ratspräsidentschaft 2023 steht aber auch vor der Tür. Haben die dort große Herausforderungen zu bewältigen?
Ja, also die Ratspräsidentschaften haben in der EU keine so wichtige Rolle mehr, weil wir natürlich einen Ratspräsidenten haben mit Charles Michel. Sie können aber tatsächlich schon Einfluss haben auf die Agenda. Und gerade bei größeren Ländern, die schon viel Expertise haben mit der EU, wird erwartet natürlich, dass dann viele Gesetzespakete vorangetrieben werden. Und man hat sich tatsächlich erwünscht von der schwedischen Regierung, weil jetzt haben wir die tschechische Ratspräsidentschaft, dass dann halt eben es doch ein sehr ambitioniertes Programm ist. Es ist jetzt die Frage, ob das sich ändern wird, wenn eben die Schwedendemokraten als Neonazi-Partei dabei sind, die ja eher nicht dafür bekannt sind, jetzt sehr proeuropäisch zu sein. Vielleicht noch einen Punkt zu Schweden. Das ist ganz interessant, weil ich stimme Herrn Herbst zu, dass man aufpassen muss, eben nicht paternalistisch rüberzukommen, gerade als Deutsche. Und ich glaube, wir sollten auch schauen, weil Deutschland ist auch nicht davor geschützt. Wir haben auch eine AfD und es kann auch in Deutschland passieren. Obwohl es natürlich stimmt, dass wir doch einfach ein sehr starkes Grundgesetz haben und einfach eine Demokratie, die sehr wehrhaft ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und da können wir sehr, ja, sehr froh drum sein. In Schweden ist es aber auch so, dass die Reputation dieses Landes eventuell etwas besser ist, als es eigentlich dort ist. Also es hält sich diese Reputation, dass Schweden ein sehr progressives Land ist. Es gibt aber tatsächlich ein enormes Rassismusproblem. Das habe ich von verschiedenen Personen und Bekannten tatsächlich auch mitbekommen. Und es gibt auch sehr viel Gegenwind, was die Migrationspolitik angeht. Es ist ein Land, das einfach nicht sehr, nicht große Erfahrungen damit gemacht hat, aber sehr viele Migranten und Flüchtlinge aufgenommen hat, 2015 zusammen mit Deutschland natürlich. Und das hat wahrscheinlich auch Einfluss gehabt jetzt auf diese Wahl eventuell. Und wenn ich noch einen Punkt einhaken darf, vielleicht noch kurz zum Punkt Demokratie, weil ich musste dann an Jan-Werner Müller denken, der sehr viel zu Rechtspopulismus gearbeitet hat. Das ist ein Politologe. Und mit Demokratie wird so ein bisschen immer um sich herumgeschmissen und alle Leute meinen etwas anderes. Und wir müssen da schon aufpassen, auch zu merken, dass Demokratie natürlich nicht nur Wahlen sind, sondern Gewaltenteilung, freie Medien, eine unabhängige Justiz. Also dass es sogenannte Checks and Balances auch gibt und eben auch einen Minderheitenschutz. Und ganz viele Populisten, weil sie Wahlen gewinnen, denken dann, sie sind praktisch die Volksvertreter und alle anderen gibt es nicht mehr. Und es gibt keine anderen Stimmen und die müssen exterminiert werden. Und das ist so ein bisschen dieses gefährliche Denken. Nur weil man Wahlen gewinnt, heißt es nicht, dass man eben andere Meinungen ausblenden darf und diese Leute irgendwie ausschalten soll. Und das ist das, was ich bei relativ vielen Rechtsextremen in Europa sehe. Und auch, das ist natürlich der Kurs, den man vor allem jetzt in Ungarn gesehen hat. Ich weiß, ich spreche viel über Ungarn, aber leider ist es das Beispiel, das am nächsten dran ist, leider eine Autokratie.
Und wir haben ja da durchaus auch schon angedeutete Allianzen Richtung Italien gehört. Also so weit ab ist es vielleicht davon gar nicht. Herr Schlemminger hat ja gerade auch noch die Frage quasi nach dem deutschen Herbst gestellt. Herr Bauer-Kemper, Sie sind Historiker und trotzdem würde ich mit Ihnen auch gerne eine Mischung versuchen. Es hat uns auch noch eine Mail erreicht aus Lübeck von Georg Gemander. Der schreibt, die Frage, was macht Europa, klingt immer ein bisschen, als ob die EU ein ewiges bürgerlich-sozialdemokratisches Bollwerk gegen die Extreme von rechts und links ist. Aber kann es nicht einfach sein, dass irgendwann der europäische Mainstream so weit rechts ist, dass die EU selber nach rechts rückt? Für mich persönlich ist das keine wünschenswerte Entwicklung, aber das muss man ja mal durchdenken. Wäre es dann nicht denkbar, dass die Maßnahmen, die heute gegen Polen oder Ungarn in Kraft sind, sich gegen bürgerlich-sozialdemokratische Regierungen richten könnten? Also vielleicht eine Mischantwort, Herr Bauer-Kemper, was so die Frage ja nochmal aufgreift, die wir auch schon ein paar Mal hatten. Wie wird die weitere Entwicklung in anderen EU-Ländern auch sein?
Das ist schwer vorauszusagen. Man kann einen gewissen Domino-Effekt erwarten hier, aber das ist nicht automatisch der Fall. Es verweist aber nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt. Ebenso wie man Demokratie eben in dem eben erläuterten, erweiterten Sinne eben auch besetzen muss, eben nicht nur Wahlen, das ist völlig richtig, Minderheitenschutz gehört dazu, muss man auch Europa besetzen. Europa sozusagen muss auf jeden Fall ein demokratisch verfasste supranationales Gebilde bleiben mit Rechtsschutz, mit Minderheitenschutz, mit sozusagen auch Schutz für Migranten. Wenn man sich sozusagen diesen Europabegriff aus der Hand nehmen lässt, dann kann man natürlich daran enden. Ich erinnere nur daran, dass es ja auch eine nationalsozialistische Europa-Ideologie gab. da sah Europa eben ganz anders aus, als wir uns das sozusagen hier heute vorstellen können, mit Vorherrschaft der sogenannten germanischen Rasse in Europa, mit einem Zusammenschluss von nationalsozialistischen und faschistischen Regierungen. Das hatte ja gar nichts mit Demokratie zu tun. Also das ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass man Europa ganz anders besetzt von rechtspopulistischer Seite heute. Ich will das auch nicht sozusagen vorschnell parallelisieren, aber das ist natürlich wichtig, dass man auch ein Verständnis, dass mit Demokratie, mit Rechtsschutz, mit Gewaltenteilung, mit Minderheitenschutz vereinbar ist, von Europa aufrechterhält. Und das ist, glaube ich, also ganz wichtig, das zu besetzen. Und letztlich sozusagen muss man auch sagen, noch ein Wort zu Schweden. Ja, ich glaube, in Schweden war auch ein gewisses Problem. Das war zum Teil Ressentiment, aber ich glaube, es war auch ein Stück weit auch ein reales Problem, die innere Sicherheit. Es gibt in Schweden sozusagen in den letzten Jahren auch ein hohes Maß an Kriminalität, auch an Clan-Kriminalität. Und da muss man eben auch aufpassen, dass es nicht mit Ausländern sozusagen assoziiert wird und daraus eine Migrationspolitik wird, die im Grunde sozusagen Zuwanderung abwehrt. Aber man muss diese Probleme natürlich schon ernst nehmen. Wenn es ein Problem der inneren Sicherheit gibt, muss man es lösen. Und damit komme ich nochmal auf einen ganz wichtigen, der schon mehrfach angeklungen ist. Die demokratischen Parteien müssen eben, und das ist zentral, ihre Fähigkeit zeigen, die Probleme, die die Menschen haben, wirklich zu lösen. Und das betrifft im Augenblick natürlich sehr stark die Energiepreise, aber innere Sicherheit wird ein Problem bleiben. Nur muss man es eben mit demokratischen Mitteln lösen und den Leuten eben klar machen, dass ein enger Nationalismus eben der falsche Weg ist. Das zeigt so zumindest der Blick auf das 20. Jahrhundert, dass eine Rückkehr zum engen Nationalismus die Probleme überhaupt nicht löst. Im Gegenteil.
Und das wäre dann ja wiederum auch Aufgabe der etablierten Parteien. Herr Herbst, Sie sind ja heute bei uns in Ihrer Funktion als Mitglied der EVP-Fraktion im Europaparlament. Und ich glaube, Martin Sander aus Hamburg stellt seine Frage gleich direkt an Sie. Guten Abend, Herr Sander.
Guten Abend, ja. Also das schließt eigentlich an das, was der Vorredner gesagt hat. Meine Frage wäre, warum tun sich die etablierten demokratischen Parteien so schwer, die Argumente oder die Programme der Rechten zu entkräften? Und ich habe oftmals das Gefühl, dass das irgendwie mit ein bisschen einer Arroganz und einer vereinfachten Form des, das sind alles Rechte, ne? Das sagt man ja auch gerade so im Hinblick jetzt auf Ostdeutschland, da wird dann ganz schnell pauschalisiert, das sind alles rechte Tendenzen dort und so, aber es wird oft die Probleme an sich, was der Vorredner eben meinte, innere Sicherheit, da wird dann ein Bogen drum gemacht oder das wird dann den Parteien überlassen, aber ohne die Probleme zu lösen. Mhm. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man die Sorgen der Menschen ernst nimmt und nicht glaubt, dass die einem gesamten Programm einer rechten Partei folgen, sondern dass sie einfach bestimmte Punkte, zum Beispiel innere Sicherheit, dass sie da eine ganz andere Meinung haben als die anderen Parteien und die müssen dafür Antworten finden. Mhm.
Ne? Herzlichen Dank, Herr Sander, für Ihre Frage. Das ist auch die Frage, die wir aus vielen Mails, die uns heute Abend erreicht haben, die heute alle nicht mehr drankommen. Aber vielen Dank, dass Sie uns die Punkte mitgegeben haben, sich darunter auch zusammenfassen lassen tatsächlich. Nämlich die Frage, warum sind die etablierten Parteien, und in dem Fall sind Sie ja der Parteienvertreter in unserer Runde heute von der CDU, Herr Herbst, warum tun Sie sich so schwer, Argumente oder sogar Nicht-Argumente zu entkräften oder eben auch, wo es notwendig wäre, noch mehr Distanz vielleicht auch einzuschieben und eine eigene Rolle klarer zu positionieren?
Also ich kann jedes Argument der AfD zum Beispiel entkräften, das traue ich mir ohne weiteres zu. Was ich bei Herrn Sander herausgehört habe, ist, dass man eben nicht auf diese politischen Positionierungen der Populisten von rechts und links darauf reagieren darf, dass man die Themen jetzt als Igitt und Bär bezeichnet und sich nicht damit beschäftigt. Das auf keinen Fall. Ich sehe zum Beispiel, Sie haben das Thema innere Sicherheit angesprochen, ausgehend von Schweden, wenn ich mir anschaue, das Landtagswahlergebnis in Nordrhein-Westfalen, das gute Ergebnis für die CDU hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir da einen Innenminister haben mit Herbert Reul, der solche Themen wie Clankriminalität sehr deutlich anspricht. Also das geht schon, aber das heißt nicht, dass man sozusagen den Rechtspopulisten und Linkspopulisten hinterherläuft und deren Sprache übernimmt und deren Rezepte übernimmt. Ja, es reicht eben nicht sozusagen zu sehen, na gut, die Punkt mit dem Thema Migration, also müssen wir jetzt irgendwas populistisch Klingendes zu dem Thema sagen. Damit punktet man nicht, sondern man punktet nur, indem man, wie auch schon gesagt wurde von Professor Bauerkemper, die Probleme löst. Also nicht hinterherlaufen, sondern vorweggehen und die Probleme lösen. Und ich glaube, wir können da auch, das habe ich schon mal gesagt, ich wiederhole es, weil ich wirklich davon überzeugt bin, auch ein bisschen selbstbewusster sein. Wir haben ein stabiles Parteiensystem. Wir haben viele Probleme gelöst und wir können auch alle weiteren Probleme lösen. Wir müssen einfach nur auf die Menschen zugehen und gute Politik machen. So einfach ist es.
Und Sie sprechen ja heute auch aus vollster Überzeugung, Herr Herbst, und haben ja eben auch schon für Schleswig-Holstein gesprochen. Dann vielleicht doch noch mal konkreter. Es ist eine anonyme Mail, auch eine sehr lange Mail, aber einen Punkt will ich doch noch mal rausgreifen. Hier steht: Friedrich Merz, Sozialtourismusspruch gestern in Bezug auf Ukraine-Flüchtlinge halte ich nicht für einen Versprecher, sondern für einen der seltenen Momente der Ehrlichkeit, ein Riss in der Fassade. Dafür spricht nach meiner Meinung auch, dass er sich nicht entschuldigt hat. Jetzt nehmen wir Ihnen, Herr Herbst, heute Abend natürlich ab, was Sie gesagt haben. Aber sowas kann ja dann innerhalb der CDU eigentlich nicht die Linie sein. Und dann müssten Sie sich jetzt von Herrn Merz distanzieren?
Also ich glaube, er hat sich selber von dem Spruch distanziert. Also nach meinem Kenntnisstand hat er sich davon nicht nur distanziert, sondern entschuldigt. Immerhin auch in einer Zeitspanne, die noch akzeptabel ist. Ich fand es nicht richtig. Aber wir sind natürlich jetzt auch in einem schmalen Grat. Wir sind uns jetzt hier vielleicht einig, dass das Thema Sozialtourismus im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen nicht gut ist und auch nicht durch Fakten gedeckt ist. Auf der anderen Seite haben wir ja vorher gesagt, dass wir Probleme auch wirklich ansprechen wollen. Das heißt, jede Partei, jede bürgerliche oder auch in der Mitte stehende Partei muss auch versuchen, Probleme, die existieren, anzusprechen, unabhängig jetzt von diesem konkreten Fall. Und da ist es manchmal auch schwierig, sich dann tatsächlich abzugrenzen von dem, was Populisten sagen. Ich glaube, das hat auch Herr Sander gemeint in seinem Anruf. Mhm. Dieses schmale Feld, das ist eben die Kunst guter Politik. Und ich verweise auf die positiven Beispiele von Politikern und Politikern, die das auch schaffen.
Paul Lebold aus Segeberg ist in der Leitung und zwar schon eine ganze Weile. Danke für Ihre Geduld.
Ja, gerne. Jetzt ist gerade noch ein Punkt aufgekommen, da möchte ich auch noch ganz kurz was dazu sagen, und zwar zu den ukrainischen Flüchtlingen. Also es war ja sicherlich völlig korrekt, dass man die aufgenommen hat und war auch wichtig in der Situation, in der die sich zu Kriegsbeginn und dem Überfall befunden haben. Aber inzwischen ist die Situation ganz anders. Und das ist genau einer der Punkte, der eigentlich wichtig ist. Also man muss eben auch über solche Themen ohne Schaum vorm Mund diskutieren können. Und die Politik muss sich auch der Themen annehmen und sagen, okay, ist denn die Situation jetzt heute noch so, dass wir 1 Million Flüchtlinge hier in Deutschland aufnehmen müssen? Oder können die wieder zurückgeführt werden, wo in weiten Teilen des Landes ja ein ganz normales Leben stattfindet, muss man ja sagen. Es besteht keine Lebensgefahr in den meisten Teilen des Landes. Aber das war eigentlich der Grund meines Anrufs. Ich habe drei kurze Punkte. Es ist viel über Demokratie gesprochen worden und ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein Problem mit der einen Dame, mit der Ausdrucksweise.
Mit Frau Braunschläge.
Die als rechtspopulistisch bezeichnete Partei in Italien, die ja jetzt die Wahl gewonnen hat, hat sie dann im Laufe des Gesprächs dann als rechtsradikal bezeichnet und dann später sogar als faschistisch. Ja. Und das finde ich in einem demokratischen Diskurs völlig unangemessen. Und ich finde, man darf sich auch nicht selbst als Demokrat bezeichnen, wenn man selbst derart hetzt gegen andere demokratische Parteien. Also für mich ist das, ich kenne die genau nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die durchaus demokratisch aufgestellt sind. Also es hat mir keiner heute Abend einen Beweis gebracht, dass die gegen die Demokratie sind, dass die Demokratie abschaffen wollen. Also insofern, solange das nicht bewiesen ist, ist es für mich eine demokratische Partei, die demokratisch gewählt wurde. Und die darf man nicht als Faschisten bezeichnen.
Einmal ganz kurz, also das haben wir, glaube ich, abgeleitet. Da hat uns auch Herr Bauerkemper nochmal geholfen, einfach aus der Historie von Frau Meloni. Aber als was würden Sie, was fänden Sie jetzt einen angemessenen Begriff?
Ist eine rechte Partei. Also ich finde schon, rechtspopulistisch ist eine Abwertung, die so in einem demokratischen Diskurs nicht, gerechtfertigt ist. Ich meine, was ist Populismus? Populismus heißt, ich rede den Leuten nach dem Mund, also jetzt im negativen Sinne. So,
nee.
Aber
nee, dafür haben wir ja, genau, dafür haben wir ja, glaube ich, eine Kategorisierung, was populistisch heißt. Mhm. An dieser Begriffsklärung waren wir tatsächlich auch zu Beginn schon mal. Herr Liebold, ich würde es gerne noch mal kurz mitnehmen. Danke für Ihren Anruf und Herr Bauerkämper vielleicht auch da noch mal. Wenn Sie jetzt Herrn Liebold hören, der sagt, dass auch eben Demokraten sich da gar nicht demokratisch zeigen, wenn nicht lückenlos bewiesen ist, in welche Richtung Parteien gehen. Hat er damit einen Punkt?
Also ich glaube, die demokratischen Parteien müssen eine Balance finden zwischen gesundem und gutem Selbstbewusstsein, das können sie tun, und Arroganz. Und etwa ein großer Fehler, den Hillary Clinton im Wahlkampf gegen Trump begangen hat, war sozusagen, ja, die Wähler von Trump als Loser, als Verlierer zu bezeichnen. Man darf sie eben nicht stigmatisieren. Also man muss schon die Probleme ernst nehmen, aber man muss eben auch sagen, wo eine rote Linie ist. Und populistisch ist, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, es gibt eine längere Diskussion darüber, dass eine Partei eben die bestehenden Institutionen nicht respektiert und bestehende politische Verfahren eben auch nicht respektiert. Und insofern würde ich Rechtspopulismus sozusagen hier in diesem Fall für die Fratelli d'Italia auf jeden Fall sehen. Und man muss sie beobachten. Ich meine sozusagen, die Frau Meloni hat natürlich eine Vergangenheit in der faschistischen Jugendorganisation. Jeder hat das Recht, sich auch zu korrigieren natürlich. Das gehört auch dazu. Mhm. Aber man wird genau beobachten müssen, sozusagen, ob das so rechtspopulistisch oder rechtsextremistisch dann schon ist. Also die Einstellungen zur Demokratie in dem von uns diskutierten sehr weiten Sinne wird man sehr genau beobachten müssen.
Und jetzt sind wir tatsächlich auch schon fast in der Schlussrunde, Frau Paunschlegel, aber einen Satz dürfen Sie vorher noch.
Genau, ich würde nur dem alten Herren empfehlen, Jan-Werner Müller zu lesen, um zu wissen, was Rechtspopulismus ist. Und ich würde auch nichts zurücknehmen, weil Fratelli d'Italia aus meiner Sicht postfaschistisch ist, also hat faschistische Wurzeln. Und ich würde mir wünschen und ich hoffe, dass sie demokratisch sind. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es nicht der Fall ist. Und denke auch, dass Naivität da sehr, sehr gefährlich sein kann, wenn man eben nicht aufpasst, was diese Parteien sagen. Da muss man sich, glaube ich, nur ein paar Videos von Frau Meloni anschauen, die auch schon als Jugendliche meinte, dass Mussolini ganz toll war für die Italiener. Und übrigens darf man auch nicht alles, also man muss auch verstehen, was das Kleingedruckte ist. Wenn Frau Meloni die Wahl gewinnt und sagt, sie ist für alle Italiener da, dann meint sie für alle Italiener außer Frauen, Arbeitslose, Migranten, Flüchtlinge und Homosexuelle. Mhm. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen. Ich wollte noch einen Punkt machen, und zwar zum Thema Ängste nehmen und warum und dass man die Sorgen ernst nehmen muss von Menschen, die rechtsextreme Parteien wählen. Da bin ich ganz damit einverstanden. Ich denke aber, dass gerade man auch ein bisschen Selbstreflexion braucht. Also Parteien im demokratischen Spektrum, die in den letzten Jahren regiert haben, haben ganz klar nicht das gemacht, was die Leute wollten und haben auch nicht die Themen angesprochen, die jetzt die Populisten und die Rechtsextremen aufgreifen. Also Religionspolitik wurde genannt, Migration- und Integrationspolitik und auch der Sozialstaat natürlich. Und das sind die Fragen, die nicht wirklich angenommen wurden oder nicht bearbeitet wurden. Und das hat jetzt natürlich Auswirkungen. Und die Komplexität kann man reduzieren. Man muss eben aber und kann auch Antworten liefern, wo man keine Sündenböcke hat, ob das jetzt Flüchtlinge sind oder die EU. Mhm. Und man muss schauen, dass man Bürgerinnen und Bürgern die Sicherheit gibt und diese Sorgen nimmt. Und das haben leider die Parteien nicht geschafft. Ich würde mir aber wünschen, dass in Deutschland die SPD, die CDU, die Grünen, die Liberalen das hinbekommen. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber das ist eine ganz besonders wichtige.
Fast schon ein schönes Schlusswort, wenn ich nicht noch eine klitzekleine Frage hätte, Herr Professor Bauerkämper. Ich weiß auch gar nicht, ob es Ihnen auch schon aufgefallen ist, aber Frau Meloni spricht ja für die Fratelli. Wo sind denn da eigentlich die Sorelle? Hat man da absichtlich die Frauen weggelassen wohl?
Das kann ich mir sagen. Ja, das ist schwierig sozusagen zu sagen. Das ist Spekulation. Aber ich glaube, es bringt absolut nichts, jetzt sozusagen neue Frontstellungen aufzumachen zwischen alten Männern und jungen Frauen. Demokraten müssen jetzt zusammenhalten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn andere sozusagen das weibliche Geschlecht hier nicht einbeziehen oder überhaupt andere Geschlechter hier nicht einbeziehen und Gender sozusagen nicht ernst nehmen, dann ist das ihr Problem. Meins ist es, glaube ich, nicht. Und unser sollte es auch nicht sein als Demokraten.
Herzlichen Dank für diese Redezeit mit vielen spannenden Aspekten. Wir haben gefragt, was macht Europa aus dem jüngsten Rechtsruck? Dankeschön an unsere Experten. Danke an Sie zu Hause für Ihre Mails, für Ihre Anrufe, für Ihr Interesse. Morgen übrigens eine neue Ausgabe der Redezeit ab 21 Uhr. Dann unsere Frage: Lebensmittelverschwendung trotz Knappheit. Gelingt uns ein sorgsamerer Umgang? Morgen Abend dann ab 21 Uhr. Ich bin Birgit Langhammer und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Kommen Sie gut informiert durch die Nacht.